Hi, ich bin Elie Chevillet. Herzlich willkommen bei Queer Voices, der Podcast, der queere Stimmen lauter macht. Heute darf ich Abi Bayratan empfangen. Als Journalist hat sich Abi Jahren für mehr Diversität, Diskriminierungssensibilität und geschlechtliche Vielfalt in der deutschen Medienlandschaft engagiert. Mittlerweile fokussiert sich Abi auf die Arbeit als Medientrainer und bringt Kindern und Erwachsenen bei, wie sie sich sicher und verantwortungsvoll im Netz bewegen, Fake News in den sozialen Medien erkennen oder Podcasts produzieren. In deren eigenen deutsch-tamilischen Podcast Achapule spricht Abi gemeinsam mit Meg, Ethnologin, über Geschichte, Kultur und Tabus in der tamilischen Community. Wie fühlt es sich an, als queere Person in einer Gemeinschaft aufzuwachsen, in der Tradition oft unhinterfragt reproduziert werden? Welche Rolle spielt der Bürgerinnenkrieg in Sri Lanka für das Leben junger TamilInnen in Deutschland? Und wie lässt sich kollektives Schweigen in empowernde Gespräche verwandeln? Abi öffnet Räume für diese Fragen und bringt dabei die eigene Perspektive als queere tamilische Person, die sich gegen koloniale und patriarchale Strukturen stellt. Hi Abi.
Hi.
Vielen Dank, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich freue mich riesig, mit dir aufnehmen zu dürfen.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Voll gern. Magst du dich zu Beginn vorstellen, deine Pronomen teilen und erzählen, wie du dich identifizierst?
Ja, ich bin Abi Bayratan, bin jetzt fast 30 und ich bin eigentlich Journalist, genau nichts anderes eigentlich, Medientrainer und Podcaster, hast du ja gerade voll schön schon zusammengefasst, danke dafür. Und ich sage, ich bin geschlechtsneutral. Damit können nicht immer alle was anfangen, deswegen so halb non-binary sage ich dann auch, aber ich finde so diese Konstruktion mit nicht binär ist wieder so, warum ist, dann ist ja binär das Normale und das bin ich nicht, also sage ich geschlechtsneutral, genau. Und ich glaube, das, ja, willst du noch was anderes wissen?
Nee, also praktisch, um dich mit was Positives zu definieren.
Ja, genau, ja.
Kann und ich das, sehr gut nachvollziehen.
Ja, also es gibt ja auch Leute, die sagen dann trans, non-binary oder dass sie direkt in diesem Umbrella-Term trans drin sind, würde ich mich auch noch mit identifizieren. Aber geschlechtsneutral, also gender-neutral ist so das, was irgendwie am besten passt, sinnvollsten ist.
Mhm. Ich mag auch gerne genderqueer, so in dem Spirit.
Ja, ja, das passt auch, wobei ich nicht so in Anführung, das sind sehr, das, diese Begriffe sind ja alle mit Vorsicht zu genießen, weil sie immer nur im Verhältnis zu anderen Sachen funktionieren. Und genderqueer suggeriert für mich, dass ich zum Beispiel genderbände und eigentlich schon auch ein bisschen wie ein Mann rüberkommen wollen würde, wenn ich wie eine Frau wahrgenommen werde. Und ich will halt wirklich neutral, ich will gar nichts. Und deswegen benutze ich das zum Beispiel dann nicht.
Spannend. Was wäre der Unterschied für dich zu agender?
Gibt's nicht. Okay. Da mag ich nur die Flaggenfarben nicht.
Du hast als Kind in Duisburg, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, gewohnt. Mhm. Wie war es für dich, dort aufzuwachsen?
Eigentlich, also an der Stadt habe ich nichts auszusetzen. Ne? Es gab alles, was man so braucht. Duisburg ist ja schon eine Großstadt auch, international communities, verschiedene. Ich würde jetzt irgendwie die Wertung, wie das Aufwachsen war, nicht an die Stadt knüpfen, sondern eher an so Sachen wie, auf welche Schule bin ich gegangen, in welchem Viertel habe ich gewohnt, welche Friends hatte ich, sowas.
Mhm. Und wie war das?
Ja, also ich war auf einem Gymnasium, was tendenziell eher als Bonzen-Gymnasium betitelt wurde. Viele so Middle-Class, Upper-Middle-Class-Leute, was man dann halt schon gemerkt hat, wenn du halt eher Unterschicht warst oder untere Mittelschicht irgendwann. Ich hatte viele Friends, die halt in Häusern gewohnt haben und wir waren zum Beispiel in einer kleinen Wohnung, obwohl wir sogar Eigentum hatten, was schon im Vergleich dann wieder zu anderen tamilischen Families unüblich für die Zeit war. Wir haben auch in einem eher weißeren Viertel gewohnt. Deswegen, also es war sehr ambivalent, je nachdem sprechen wir jetzt, ich war zum Beispiel in Muttersprachenunterricht samstags, Tamilschule, und was so da die Community ist und was so die deutsche Schule Community ist, das war so ganz unterschiedlich. Mhm. Und je nachdem, wo man sich bewegt hat, war ich dann auch anders positioniert, was Privilegien, was Geld, was Bildung und Ansprüche in Anführungsstrichen angeht. Genau, also meine Eltern haben zum Beispiel uns in den Verein geschickt. Wir haben immer mindestens eine oder sogar zwei Sportarten gemacht. Ich habe noch eine kleine Schwester. Wir waren beide immer in der Musikschule. Und das haben zum Beispiel ganz viele andere tamilische Kinder gar nicht gemacht. Dafür aber durchaus viele andere Freundinnen in der Schule, also in der deutschen Schule. Genau, so war das dann immer. Je nachdem, wo man ist, war man woanders.
Was für Sportarten hast du gemacht?
Okay, ich mach's mal in der Reihenfolge. Ganz am Anfang war ich schwimmen, dann haben wir Kindertouren, normales Touren, Leichtathletik, Eisprinzessin war ich auch, also Eiskunstlaufen und dann wieder schwimmen und dann habe ich noch so Hip-Hop-Streetdance getanzt und dann habe ich keinen Vereinssport mehr gemacht und war dann in der Krankengymnastik aus gesundheitlichen Gründen. Genau, und seitdem ja, bin ich halt nicht nochmal so in Sport richtig reingekommen.
Mhm. Abi, was bedeutet es für dich, queer zu sein?
Für mich hat das automatisch was mit Dekolonisierung zu tun. Auf eine gewisse Art bedeutet es Back to the Roots für mich. Ja, und sonst ist es eigentlich also Brechen mit teilweise unausgesprochenen gesellschaftlichen Normen und Regeln und so, was Geschlechtsidentität, Liebesleben, Anziehung, egal auf welcher Ebene, Beziehungen und so angeht, genau.
Mhm. Inwiefern hat für dich Queerness mit Dekolonisierung zu tun?
Ja, also das bringe ich jetzt mal mit Back to the Roots in Verbindung. Es ist so, dass ich im Zuge meines Podcasts gelernt habe, dass Geschlechterrollen in der tamilischen Geschichte nicht immer eine Rolle gespielt haben, dass das durchaus auch mal wie Shivashi war zu Zeiten vor Kolonialisierung und auch nicht nur europäische Kolonialisierung, sondern auch schon arische Kolonialisierung, also das, was ehemalige persische Gebiete waren, von da die Leute. Aber da sprechen wir so von so 1500 vor Christus.
Mhm.
Genau, und das ist eben so dieses strenge Mutter-Vater-Kind, wohnt zusammen, war nicht. Immer nur Mann und Frau, war nicht. Es gibt Tempelschnitzereien, also wirklich so die Tempel in Indien sind ja riesengroß, hoch und haben in der Struktur so, ja, halt so Figuren und Schnitzereien drin, wo du sehr explizite Orgiensituationen teilweise siehst. Das spricht ja schon komplett gegen, dass Sexualität etwas ist, was nur hinter verschlossene Tür gehört. Das spricht komplett gegen nur eine Person mit einer anderen Person und dann muss das ein Mann und eine Frau sein, dass die dann auch klar identifizierbar sind als Mann und als Frau. Genau, und so, wir wissen eben, dass dieses Bild, was wir jetzt haben, von wie Liebe, wie Familie, wie Beziehung, wie Geschlecht auszusehen hat, etwas ist, was, genau, also nichts Urtamilisches jetzt so ist, sondern mehr als etwas zu Zivilisierendes in irgendeiner Form reingebracht wurde. Entweder um zu sagen, es muss jetzt hier mal ein bisschen zivilisierter laufen, oder eben um einfach zu reglementieren, um zu kontrollieren, wer mit wem, wie, was und so. Und deswegen ist für mich Queersein ein vollkommen dekoloniales Ding. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt auch keine Leute ernst nehmen, die dann zum Beispiel sagen, die sind queer, aber keine Ahnung von Kolonialismus haben und den Auswirkungen. Das ist dann so, like, you can use the label, aber du hast dich dann noch nicht auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene tatsächlich damit auseinandergesetzt.
Mhm. Abby, wann hast du entdeckt, dass du queer bist?
So richtig, dass ich mir selber unter diesen queeren Begriffen ein Label rausgepickt habe, war mit 20. Ich habe aber vorher schon Anzeichen wohl gezeigt, die ich mir selber manchmal gar nicht zugestehe. Aber wenn ich dann doch nochmal zurückgucke, dann sieht man eigentlich, das hat schon mit 14 angefangen.
Okay.
Ja, Anzeichen war zum Beispiel, dass ich irgendwann unbedingt Bermudas anziehen wollte, ne, was ja klassisch männliche Sommerhose war. Ich wollte keine engen Klamotten mehr anziehen. Irgendwann hatte ich auch eine Boxershorts unter der Jeans und Hose auf 180 Phase, ganz lange. ich hatte die Haare immer lang eigentlich und ich habe eigentlich so mit 16, 17 schon mir die Haare abschneiden wollen. Es gab aber eine Freundin von mir an der Schule, die von Schulterlänge auf Pixie gegangen ist und die ganze Schule hat darüber geredet. Ich war jetzt nicht so beliebt oder bekannt oder so, dass man das bei mir gemacht hätte, aber das hat mich trotzdem abgeschreckt und ich habe Ende Juni irgendwann Abi gehabt und Anfang Juli habe ich mir dann komplett von, ne, Haare waren bis zum Arsch, ich habe sie dann nur noch gezüchtet, bis an die Ohren halt abgeschnitten. Genau, und dann gab es einen Moment, wo ein schwuler Typ mich bei einer Silvesterparty gefragt hat, wo sich alle so schick gemacht haben, ne? Die Mädels hatten alle Kleider und Glitzer und sowas an und die Jungs dann irgendwie so Anzüge oder ein bisschen schicker Hemd und so. Und ich hatte halt auch so einen Sakko-Blazer und Hose und Hut und so an, ne? Und dann so, ja, Abby, bist du eigentlich lesbisch? Und ich wusste, nein, das bin ich nicht. Aber was bin ich denn dann? So, und da ging das dann mit den Label-Geschichten so los.
Mhm. Benutzt du selber Labels für deine sexuelle Orientierung?
Nicht mehr.
Mhm.
Also ich sag mal so im Privaten, wenn wer fragt oder das irgendwie gerade relevant ist, weil man gerade über sowas spricht, dann ja. Aber so nach außen hin würde ich behaupten, hat da gar keinen zu jucken.
Mhm.
Ne?
Mhm.
So, bei Geschlechtsidentität ist es was anderes. Mhm. Aber bei Sexualität, sage ich, braucht Mensch nicht.
Mhm. Bist du mit queeren Role Models aufgewachsen?
Nee.
Nö. Gar nicht.
Nö.
Next question.
Naja, wobei, also in tamilischen Filmen sieht man Transfrauen.
Okay.
Also die kommen durchaus in ein paar Filmen vor. Ich wusste, das gibt es. Dass dann Leute, die dem Geschlecht Mann zugewiesen worden sind, dann Saris getragen haben, Lippenstift drauf gemacht haben, Haare wachsen lassen haben und man macht ja auch so Blumen in die Haare, sowas drauf hatten und sich dann eben auch weiblich in Anführungsstrichen verhalten haben und so. Aber das waren meistens Rollen, die für Comedy in irgendeiner Weise da waren oder halt so tragische Geschichten, die irgendwas mit Selbstmord oder mit verstoßen werden und sowas auch zu tun hatten. Also ich wusste auf jeden Fall, das gibt es, aber ich hatte jetzt, das waren ja keine Role Models und das waren ja auch von, keine Ahnung, 500 Filmen dann irgendwie 15 oder so, in denen man mal so eine Rolle gesehen hat, die auch mehr so Cameos waren, die waren keine richtigen Hauptrollen oder so.
Mhm. Abby, was würdest du gerne deinem Jüngeren nicht sagen?
Boah, da fragst du Sachen. Boah, das ist eigentlich wirklich sowas, wo ich glaube ich aktiv sowas nicht mache, weil ich mir so denke, ich habe das gemacht, was damals halt ging, mit dem, was da war und ich weiß nicht, ob ich wirklich was hätte anders machen können. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Wie wichtig ist dir Queerness in deinem Umfeld?
Also es müssen nicht alle queer sein, in meinem Umfeld sind sie auch bei weitem nicht. Aber es muss ein Bewusstsein und eine Offenheit dafür da sein. Also das ist ganz klar, Queerfeindlichkeit, tschüss, ist sofort weg. Also da gehen Freundschaften dran kaputt und das gilt dann auch für die Beziehungsperson. Also da, wenn in dem Umfeld klare so Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit ist, dann ist das für mich so, ja nee, das funktioniert nicht. Ich hatte den Fall auch schon, was auch ein Riesenthema war. So. Und daran merkt man dann immer so, wie aware und wie konsequent ist dein Gegenüber, dass das halt erlebt oder mitbekommt oder im Freundeskreis hat oder eben selber irgendwie gesagt oder getan hat. Ja.
In Freundinnenschaften meinst du, dass du die Situation hattest?
In der Partnerschaft, an der Freundinnenschaften dran waren, dran geknüpft waren. So.
Okay.
Genau. Aber bei Friends wäre das auch, also wenn ich jetzt mitkriege, dass, keine Ahnung, irgendwer aus meinem Inner Circle mit einer super transfeindlichen Person zu tun hat, und das ist jetzt nicht so ein, ja, wir kennen uns seit 30 Jahren und man sieht sich halt einmal Weihnachten, sondern man hat noch aktiv was miteinander zu tun, so. Wenn da kein Kontakt kommt, dann, also worst case ist ja bei sowas, man trifft sich oder keine Ahnung, man läuft zusammen rum, die andere Person sieht einen, weißt, ich fahre ja noch gut, ne? Also ich bin optisch nicht unbedingt als queer lesbar und ich bin auch in einer hetero-passing Relationship so. Deswegen bin ich noch gut dran, aber das könnte ja auch anders sein. Und da riskierst du dann ja auf die Fresse zu kriegen. Und da denke ich mir so, nö, warum?
Hat das Wort Community eine Bedeutung in deinem Leben?
Ich benutze es, weil andere es benutzen. Also es gibt ja nicht die oder eine Community, genauso wie es nicht deine Bubble oder eine Bubble gibt. Und wenn doch, dann ja, also wenn man in einer Bubble lebt, dann ist es dein Ding. Aber es, also ich lebe auf gar keinen Fall in einer Bubble, eher in 20. Und es heißt auch in 20 Communities oder in 20 Menschengruppen oder so. Und deswegen, also ich versuche aktiv das Wort Community Einzahl zu vermeiden. Und wenn von Communities zu sprechen, weil jede Gruppe in sich total vielfältig ist.
Mhm.
Ja.
Was sind so die Bubbles, wo du dich bewegst?
Also bewegt und bewegt hab, ist, glaube ich, nochmal wichtiger, weil ich in den letzten Jahren einfach einen kleineren Exposure-Kreis so bekommen habe. Aber ja, wie ich gesagt habe, ne, also das fängt dann in Duisburg als Kind an, wo du eigentlich so zwischen Armut und irgendwie geht noch ganz gut bist und das irgendwie wechselst und du das als Kind auch nicht einschätzen kannst wirklich, wo wir da jetzt gerade sind. Ich glaube, meine Eltern haben einfach sehr gut da Sachen verstecken oder das halt so machen können, dass wir Kinder gar nicht so viel davon mitgekriegt haben, wenn Struggle da war und ich mir das jetzt als erwachsene Person erst alles so zusammenreime. Dann je nachdem, ob ich jetzt ne, da auf meiner Schule bin, wo alle zu jedem Event abgeholt und hingebracht und keine Ahnung, jedes Jahr neue Schuhe, neue Winterjacke, neue Michael Kors, neue Louis Vuitton, keine Ahnung, Tasche dabei haben oder nicht. Oder in der Tamilschule, wo die Welt halt komplett anders aussieht. Oder im Verein, wo es wirklich komplett durchmischt ist. Oder im Freibad, wo es nochmal noch durchmischter ist. Oder in der Tanzgruppe, wo auf jeden Fall alle ein bisschen offener, was zumindest so körperliche Freizügigkeit angeht, sind. Oder ne, beim Eiskunstlaufen, wo du halt schon noch ein bisschen Kohle brauchst, aber nicht so viel, wie wenn du Ballett machen würdest. Ne? Also das ist so dieses Konglomerat. Dann, ich habe viele Handwerker, männlich, im erweiterten Freundeskreis. Ich habe Leute, die Abi gemacht haben in meinem Freundeskreis. Ich habe Leute, die studiert haben, die eine Ausbildung gemacht haben, die Hauptschule abgegangen sind. Ich habe Leute, die in Erwerbsminderungsrente sind mit 40 in meinem Freundeskreis. Also ich habe viele chronisch kranke Leute in meinem Freundeskreis, Leute, die wegen auch psychischen Erkrankungen arbeitsunfähig sind, Leute, die sich durchschlagen, Leute, denen man das überhaupt nicht anmerkt, wenn die sagen würden, ne, ich komme aus einer Familie, meine Eltern sind beide geflüchtet. Das heißt, diese Realität kenne ich. Ich kenne die Du-bist-Ausländer-Realität. Ich kenne die Du-wurdest-eingebürgert-Realität. Ich kenne die Niedriglohnsektor-Realität. Ich kenne die Aufsteiger. Also es ist ja normal eigentlich, dass man diese Sachen so mitbekommt. Das ist innerhalb der Familie so. Das ist von hier nach Kanada zu den Verwandten, nach Frankreich zu den Verwandten, nach Sri Lanka zu den Verwandten ist das so. Und dann aber auch noch mal eben in der Schule, in der Uni, im Verein, in wo auch immer, dass ich da einfach Exposure zu ziemlich unterschiedlichen Gruppen so habe. Oder weiß ich nicht, zum Beispiel unser Stammbütchen. Da trifft sich auch einmal, ja gut, der schon ein bisschen Öko-Querschnitt der Gesellschaft, aber trotzdem sind das im Vergleich zu mir komplett andere Lebensrealitäten, die ich dann auch kennenlerne. Und man muss ja jetzt auch nicht mit allen befreundet sein, aber die zu kennen, ist auf jeden Fall schon mal was anderes, als wirklich immer mit den gleichen 6 Leuten zu tun zu haben. Was es durchaus ja auch gibt, also das sehe ich auch viel. Genau. Was nicht der Fall ist, ist, dass ich halt wirklich mit irgendwie zutiefst rassistischen, queerfeindlichen Leuten zu tun habe. Ne? Einfach, es wäre halt einfach ein bisschen Quatsch. Ich bin mittlerweile auch sehr vorsichtig geworden, was neue Leute kennenlernen angeht. Das meinte ich mit, dass es sich jetzt reduziert hat, weil ich jetzt einfach mit der politischen Lage, so wie sie ist, mit Sachen, die du online siehst, mit Angriffen, Übergriffen, was auch immer, was man alles mitbekommt, dass ich jetzt präventiv viel vorsichtiger geworden bin, was ich früher nicht gewesen wäre. Aber ich lasse mich immer vom Gegenteil überzeugen, wenn ich Leute sehe. Und wenn ich aber merke, so, könnte ein bisschen off sein, könnte, da ist Potenzial da und ich kann vermeiden, mit dieser Person zu tun zu haben, ist vielleicht nicht so gut, dass ich das mache, aber das ist dann gerade die Strategie, die ich fahre, weil ich einfach in meinem letzten Job da auch einfach zu viel Scheiße abbekommen habe.
Als Journalistin.
Nein, nein, das ist richtig. Es ist als Journalist. Aber der Zusatz ist für mich wo? Also als Journalist im WDR und nicht einfach nur als Journalist, weil das habe ich davor ja, ich habe ja viel länger woanders als Journalist gearbeitet als im WDR und da war noch die Welt okay.
Möchtest du mehr über die Schwierigkeiten, die du als Journalist bei WDR hattest, erzählen?
Es ist eine sehr elitäre Branche im Öffentlich-Rechtlichen, das muss man echt sagen. Ich habe davor im Lokalradio gearbeitet, ich war bei 3 Sendern, die ich kennengelernt habe und ich finde, Lokalradio ist more based. Einfach, die sind näher an den Leuten dran, die wissen, dass die Zielgruppe eben keine hochnäsigen, studierten, 50-jährigen, ich weiß alles besser Leute sind, was natürlich nicht die einzige Zielgruppe im WDR ist, aber mein Gefühl war, das ist die Gruppe, die man im Kopf hatte, wenn man Programm irgendwie geplant hat. Und jetzt so aus rein fachlicher Sicht ist genau das erstmal etwas, womit ich ein Problem hatte, weil wirklich eins der ersten Sachen, die ich im Journalismus gelernt habe, das ist jetzt leider auch ein klassistischer Satz, auch der Ex-Hauptschüler muss verstehen, was wir hier sagen. Gemeint damit ist, wir senden so, dass alle Menschen, möglichst alle Menschen verstehen, was wir hier sagen wollen. Dass da jetzt die Hauptschule als Beispiel genommen ist, ne, Klassismus haben wir durchweg in allen Gesellschaftsschichten und so lege ich jetzt mal als Thema erstmal beiseite. Aber das ist das, was quasi mein Grundlagenverständnis von Journalismus ist. Ich nehme Themen, ich bereite die so auf, dass alle sie verstehen, auch meine Mutter. Und so habe ich mit 16 Journalismus gelernt und das bis 2021 so durchgezogen. Und das konnte ich auch eben im Lokaljournalismus. Und im Bürgerfunk habe ich gemacht. Und dann habe ich das WDR-Volo bekommen und komme in eine Welt, wo die Bitte nach finde mal ein Wort, ein Synonym für Wort X, ich glaube, das verstehen nämlich nicht alle. Ja, aber Abby, du hast doch Abi gemacht. Das ist doch Allgemeinwissen. Und das kann halt nicht der Anspruch sein, wenn du Programm für alle machen sollst, was der Auftrag vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Das heißt, das haben wir auf der fachlichen Ebene mal so am einfachsten runtergebrochen, dass einfach eben nicht für alle Programme gemacht wird, sondern man einen gewissen Anspruch sich selber legt, der halt elitär ist. Und das andere war dann für mich auf menschlicher Ebene eben, ich bin reingekommen, so Stammdaten ausfüllen, Frau durchkreuzen, also wegkreuzen, Herr durch wegkreuzen. Die wussten alle, ich bin geschlechtsneutral, keine Anrede, keine Pronomen. Wussten die alle, als ich angefangen habe. War aber Diskussionsthema. Also das stand anscheinend für sehr viele Kolleginnen noch zur Diskussion. Ob die das jetzt machen, ob die das jetzt machen müssen. Da sind dann auch so Sätze gefallen wie, ja, dann kannst du mich auch mit dem majestätischen Ihr ansprechen. Oder eine Kollegin, die tendenziell eher wie wir aussahen. Aber Abby, warum irritierst du die Leute denn dann mit gemachten Nägeln und bunten Haaren? Weil dann kann ich ja nicht Sender sein, sondern muss Senderin sein. Na, also, und Betonung auf, sie tendenziell eher wie wir aus. Nach der Logik wäre sie ja auch Sender und nicht Senderin. Ich wurde auch mal in einem Schnittraum, das war unangenehm, was ich auch in dem Moment gar nicht gecheckt habe, sondern halt erst später. Es war eine neue Person, ich kannte die nicht, habe mich hingesetzt, man fängt an, seinen Beitrag zu schneiden. Und ist dann irgendeine weibliche Form an Bezeichnung gefallen. Ich habe korrigiert auf männlich. Wie? Ja, bei mir nicht Reporterin, sondern Reporter. Aber du kriegst doch deine Tage. Und ich so denke, was ist das denn für eine Frage, Junge? Und das checken die aber gar nicht. Oder auch so komplett irrelevant. Ich habe mal KollegInnen nur darauf hingewiesen, dass abends, wenn ich mit als Letztes aus dem Haus gehe, auf dem Herrenklo das Licht noch an ist. Ja, aber Abby, was machst du denn auf dem Herrenklo? Ja, und selbst wenn? Du hast doch das Licht angelassen. Da muss ich allein, um das auszumachen, da rein. Also was willst du jetzt von mir? Das war so auf persönlicher Ebene, was einfach müde macht. Ne? Wenn im Volo ist es ja auch so, also ich war nicht irgendwie 10 Monate an einer Stelle, sondern alle 3 Wochen, 4 Wochen, 10 Wochen eine neue Station. Immer wieder die gleiche Scheiße. Und dann geht man irgendwo hin, versucht es irgendwie sinnvoll anzusprechen, juckt nicht. Und es gibt für mich auch die Ebene Außenkommunikation und persönliche Kommunikation. Über Außenkommunikation gendern wir jetzt im Programm. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan vom Glotteschlag. Aber wir sind JournalistInnen, wir arbeiten mit Sprache, uns fällt schon was anderes ein als innen. Offensichtlich aber den älteren Herr- und Damenschaften nicht. Hm. So, also dass man da dann immer wieder so ein Thema draus machen muss. Was Rassismus angeht, es fallen einfach rassistische Begriffe in Redaktionskonferenzen, man kann es nicht wirklich ansprechen, weil der Raum dafür nicht aufgemacht wird. Ich habe echt viele Sachen auch im Haus versucht so anzuleiern und dann passieren in diesen Situationen, also zum Beispiel dieses mit dem, dann sprich mich doch mit dem majestätischen Ihr an, das kam in einem Workshop, den ich angeleiert habe zu geschlechtersensibler Sprache von einem Kameramann, der da gar nichts zu suchen, also natürlich kann er kommen, aber der ist nur da reingekommen, um zu provozieren. Was er am Anfang im Prinzip auch angekündigt hat. So, ja, ich finde das eigentlich alles total bescheuert, aber ich wollte mir doch mal anhören. So nach dem Motto. So, und solche Persönlichkeiten geben halt mehr den Ton an, als andere, die dann sagen, ja komm, ich versuch's. Ja, ich mach's vielleicht ein paar Mal falsch, aber ich versuch's. Oder ich habe ernsthaftes Interesse, wie kann ich, wenn ich 40 Sekunden Zeit habe, trotzdem noch geschlechtergerecht schreiben? Wie kann ich meinen Wortschatz so anpassen, dass ich so wenig wie möglich diskriminiere? So, die Leute gehen einfach unter, selbst wenn die vielleicht in der Mehrzahl sind. Mhm. Ja, und jetzt in den letzten 2 Jahren, also seitdem, da bin ich ja auch schon gar nicht mehr im WDR aktiv gewesen, ne, mit Gaza und Israel brauchen wir gar nicht anfangen. Und seitdem ist für mich irgendwie die Branche auch so completely lost, weswegen ich auch gar nicht weiß, wo ich wieder einsteigen kann. Könnte oder soll. Ja, eigentlich will ich schon. Das ist das Einzige, was ich kenne, so Journalismus zu machen. Und das mache ich jetzt seit, ich war zwar bis Mitte 2024 noch angestellt, aber da habe ich auch nicht mehr wirklich journalistisch gearbeitet. Ich weiß auch nicht, was ich in der Zeit gemacht habe. So, und Hut ab an alle, die da irgendwie noch überleben, aber gleichzeitig kriege ich ja auch mit, dass sie da gerade so überleben. Das ist halt also keine guten Zeiten für den Journalismus und damit aber auch keine guten Zeiten für Demokratiebildung und generell Demokratisierung der Gesellschaft und so. Also ich finde es echt ganz furchtbar.
Danke fürs Teilen. Abby, was tust du gerne?
I'm a professional hater.
What do you mean?
Nee, ja doch schon.
Was bedeutet also, das?
Ich kann Probleme ansprechen, ich kann sie auch mit Lösungsvorschlägen ansprechen, aber die interessieren ja niemanden, wie ich das 3 Jahre lang jetzt irgendwie so erlebt habe. Und dann denke ich mir so, nö, dann meckere ich halt. und so sieht halt auch mein Insta-Content aus, wenn man sich den anguckt, da meckere ich nur. Nee, aber sonst, ich bin chronischer Serien-Binge-Watcher. Ich habe auch mein Studium nur mit Serienanalysen geschafft. So für Hausarbeiten und auch meine Bachelorarbeit und so. Also es heißt so popkulturelle oder Serienanalysen. Das finde ich einfach spannend, sich so die Sachen anzugucken und zu überlegen, was sind Parallelen jetzt zur Gesellschaft oder damals zur Gesellschaft und wie passt das in die Zeit? Was nimmt das an aktuellen Diskurs mit? Wie repräsentativ sind Sachen und sowas? Finde ich ganz spannend. Zum Beispiel habe ich jetzt zuletzt Homeland geguckt. Eigentlich voll rassistisch, aber trotzdem super Serie, weil es 1:1 gefühlt passiert es jetzt. Oder passiert es wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Und das sieht man so, also da geht es so um CIA-Arbeit, Afghanistan, Pakistan, ein bisschen auch Iran kommt vor. Und eben der Kampf gegen den Terror, der ist halt super rassistisch gezeigt. Alle Klischees, die man so zu der Kombination muslimisch und Terror auspacken konnte, haben sie da ausgepackt. Aber eben so diese CIA-Arbeit, Regierungs-, Verschwörungs-, whatever-Geschichten, da sind ganz viele Storylines, wo ich denke, ja, aber so war das doch wirklich. Das ist doch auch da und da so wirklich mal passiert. Sowas finde ich dann voll spannend, sich das mal anzugucken und vielleicht auch mit, weil die beziehen sich immer auch auf echte Events, 8 Staffeln durch. Eine Staffel spielt zum Beispiel auch in Berlin komplett. Und das finde ich halt dann spannend, so zu gucken, wie war der Diskurs dann generell, was greifen die davon auf und wie zeigen die das. Sowas finde ich spannend, genau. Und ich bin so ein bisschen ins Basteln und Craften gekommen. Das versuche ich jetzt.
Was bastelst du so?
Also Malen nach Zahlen ist so beim Seriengucken, die ich schon kenne, ganz gerne. Tue ich mir dann auch immer den Rücken dafür, weil ich dann so komplett, also ich habe so ein Hyperfixation-Problem, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, und sonst also so mit Alkoholfarben probiere ich ein bisschen rum. Acryl. Karten selber machen, Kerzen so dekorieren und da so Muster drauf machen und sowas. Ja.
Voll schön. Abby, was und wer inspiriert dich?
Ich glaube, das hat sich so über die Jahre, ne, immer in Phasen so unterschiedliche Sachen und Leute. Wenn ich so an Journalismus denke, denke ich an Nadja Sabura, an Alena Jabarin. Das sind Leute, die einfach mal Tacheles machen und Sachen aufdröseln, die aufgedröselt werden müssen, wo Journalismus als Institution maximalst versagt und versagt hat. Genau, also das sind dann Leute, die machen das ja zusätzlich zu anderen Jobs und zusätzlich zum Einkommen irgendwie generieren, machen die das ja auch noch nebenbei. Und Social-Media-Arbeit, das ist ja so räudig. Das ist ja so anstrengend, mühselig, dann irgendwie mit diesem Algorithmus noch klarzukommen und Sichtbarkeit irgendwie, Reichweite. Also das ist ja wirklich, diese Blackbox wird ja immer schlimmer auch gerade. Und da dann trotzdem so am Ball zu bleiben, ich habe zum Beispiel gar keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Und dann zu sehen, dass es halt so ein paar Leute gibt, Julian gibt es noch, die Person, ich weiß gerade den Nachnamen nicht, arbeitet für ND und also klärt auch auf zu schlechter Berichterstattung, basically, sagen wir mal. Also das sind Leute, wo ich denke, ich wünschte, ich hätte die Kraft, das auch so zu machen. Und wo ich auch so ein bisschen mitfiebere, sage ich mal. Dass es bei denen gut läuft und halt so bleibt, dass die weiterarbeiten können und davon leben können, weil wir ja auch wissen, dass man schnell mal gecancelt werden kann, for real, und dann keine Aufträge bekommt oder was auch immer. Was inspiriert mich sonst? Ich glaube, so als Professional Hater ist das auch schwierig, sich inspirieren zu lassen. Pinterest inspiriert mich.
Warum?
Ja, ich suche mal auf Pinterest alles Mögliche an Ideen. Aber ich habe letztens gehört, dass Pinterest auch von irgendeiner anderen Plattform aufgekauft werden soll. Und dann denke ich so, nein. Die ist keine Werbung jetzt, ne? Aber ohne Pinterest wäre jetzt, wäre glaube ich schon hart für mich.
Okay.
Ja. Also Rezepte, Bastelsachen, Tutorials und so. Ich weiß, andere Leute machen das auf TikTok und Insta, ich nicht. Ich mache es immer noch auf Pinterest.
Okay. Jetzt möchte ich einen kurzen Einblick in die Geschichte der Ilam-TamilInnen geben. Ilam-TamilInnen sind eine einheimische Bevölkerungsgruppe in Sri Lanka. Über Jahrzehnte hinweg waren sie massiver Diskriminierung, Gewalt und struktureller Ausgrenzung durch den singhalesisch dominierten Staat ausgesetzt. Zwischen 1983 und 2009 eskalierte diese Unterdrückung in einem blutigen Bürgerinnenkrieg. Der grausame Höhepunkt ist die militärische Offensive 2009, bei der laut tamilischen Quellen 146.000 ZivilistInnen ums Leben kamen. Tausende TamilInnen flohen während des Kriegs nach Europa. Hier entstand eine aktive Diaspora mit Initiativen, die sich bis heute für Gedenken, Gerechtigkeit und die Rechte der Überlebenden einsetzen. Denn obwohl der Krieg offiziell vorbei ist, erleben TamilInnen in Sri Lanka weiterhin Menschenrechtsverletzungen, Überwachung und Angst. Diese Geschichte prägt auch das Leben vieler junger tamilischer Personen, die wie Abby in der Diaspora aufgewachsen sind. Abby, wie ich im Intro gesagt habe, hostest du gemeinsam mit deiner langjährigen Freundin Meg, die Ethnologin ist, den Podcast Achapilai. Das bedeutet artiges Kind. Mhm. Warum habt ihr euch für diesen Namen entschieden?
Also das Gegenteil von Achapilai ist Kakapilai. Sehr einfallsreich, ich weiß.
Ernsthaft?
Ja, ja. Und damit hast du halt früher Kinder geschämt, ne? Also, keine Ahnung, du verhältst dich blöd, ja, Kakapule oder was? Oder, nein, 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 das machen, du bist doch ein Achapule, ne? Also darfst du dich so und so nicht verhalten. Und in meiner Jugend oder in der Zeit, in der ich bei meinen Eltern gelebt habe, habe ich mir immer gesagt, sollen die meckern? Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Das ist alles umsonst, fälschlicherweise. Und dann auch so ein bisschen der Vergleich zu teilweise anderen tamilischen Gleichaltrigen, wo ich sehr wohl weiß, dass die Sachen, die sie nicht machen sollen, halt heimlich machen, und so, dass ich ja dann eigentlich das wahre Atschüppel bin, obwohl meine Mutter mich die ganze Zeit anmeckert oder obwohl ich halt die ganze Zeit geschämt werde oder irgendwie an mir rumgenörgelt wird. Und dann manchmal auch vergleichen ist ja auch ein Riesending einfach in der tamilischen Community. Ist immer, ja, guck mal, der macht das so und so, die macht das, die ist Ärztin geworden, die hat 1er-Abi, die hat halt diese Sachen, ne? Also vieles auf Leistung getrimmt. Und bei Mac ist es auch so, also die hatte ein bisschen mehr Freiheiten beim Aufwachsen, aber dass sie schon auch so als große Klappe teilweise wahrgenommen wurde oder irgendwie, dass sie zu viel so sagt. Und dabei sind wir beide aber Leute gewesen, die sinnvoll Sachen hinterfragt haben, ohne andere dabei zu schämen, ohne anderen zu sagen, das, was ihr jetzt irgendwie macht, ist falsch, es sei denn, es greift, ne, es schränkt tatsächlich jemand anderes irgendwie in deren Freiheit ein. Und unser Gedanke war ja auch, wir wollen unsere Kultur, unsere Traditionen erklären und was dahinter steckt, aber nicht die lamen Erklärungen unserer Eltern, die ganz klar irgendwie nicht so ganz logisch sind. Und wir haben in der Tamilschule, so in der 11. Klasse, selber gelernt, dass wir eine kolonialisierte Kultur haben. Und dass wir halt dem wahren Ursprung auf den Grund gehen und zeigen, was ist wirklich Atschapele, was wäre wirklich Atschapele. Und auch so unseren HörerInnen, die halt eben genau die gleichen Sachen erlebt haben, auch dann so zu sagen, ja, guck mal Leute, wenn du das und das und das so und so und so gemacht hast, dann bist du eigentlich gar nicht so scheiße, wie deine Eltern dir sagen, sondern eigentlich ganz in Ordnung. Also ein Atschapele, so, das war so der Gedanke dahinter.
Okay, ah, spannend. Ich hätte so gedacht, dass es was mit, wie du auftrittst, draußen in der Gesellschaft zu tun hatte und gar nicht so viel zu Hause. Aber das war eh so ein Zuhause-Ding, oder?
Es hat schon auch was damit zu tun, wie du draußen bist. Also nach draußen hin haben andere Leute uns jetzt, glaube ich, nicht als irgendwie schlechte Kinder wahrgenommen oder so. Aber die Kriterien waren ja welche, die, wenn wir über Antidiskriminierung, über Gerechtigkeit, über Gleichberechtigung und über eigenes Hirn benutzen sprechen, waren das ja Kriterien, die komplett für den Arsch waren. Mhm. So. Und für uns war die Definition von du bist ein gutes Kind halt eben nicht einfach nur Klappe halten und das machen, was die Eltern sagen, sondern das machen, was auch nach unseren Werten gut ist, aber wer definiert jetzt, was gut ist? Deswegen, unsere Definition von Atschapele ist the whole podcast.
In diesem Podcast arbeitest du viel mit biografischen Erinnerungen. Mhm. Wie reagiert die ältere Generation, wenn du Klartext über die tamilische Kultur und Tradition redest?
Meinst du mit älterer Generation nochmal so 10 Jahre älter als wir oder unsere Elterngeneration?
Vielleicht die Eltern.
Meine Mutter findet, dass ich laber zu viel. Warum erzähle ich da allen hier so heimliche Sachen von zu Hause? So sowas sagt die dann schon, ne? Es gibt so einen Satz, das ist so Wut de Cade, also Hausgeschichten übersetzt, dass ich das alles quasi rumerzählen würde mäßig. Aber wir haben auch Mütter von Kindern, die so alt sind wie wir, die großes Lob ausgesprochen haben, weil sie das gut finden. Aber das sind dann selber Eltern, die selber gesellschaftlich viel hinterfragt haben. Und sonst kriegen wir gar nicht so viel Feedback von der Elterngeneration.
Mhm. Ja. Und von Menschen, die im gleichen Alter sind?
Also sehr viel Zuspruch, weil wir viele Sachen ansprechen, die als Problem einfach da waren. Alle wussten, dass es diese Probleme gibt, aber nie hat jemand drüber gesprochen. Und wir haben es gemacht. Wir haben nicht nur unsere Geschichten, sondern auch Geschichten von Leuten aus der Community und dann auch anonymisiert. Ich würde sagen, 80% unserer Töne sind immer anonymisiert. Das heißt, so die Angst, dass irgendjemand anderes das hört und sagt, ah, guck mal, hier XY erzählt hier deine Hausgeschichten rum, ist immer noch so groß, dass gleichzeitig das Feedback eben aber auch sehr positiv dann ist. Wir haben jetzt in letzter Zeit nicht so viele Folgen gemacht, so in den letzten Jahren. Das merkt man dann auch darin, dass einfach nicht so viele Leute sich auf neuen Content oder neuen Podcast-Folgen melden. Aber wir haben halt schon einige, die regelmäßig dann halt auch irgendwie sagen, ey, voll krass, dass ihr das angesprochen habt. Ey, ich liebe euren Podcast, weil endlich sagt's mal jemand und sowas.
Mhm. Viele queerfeindliche Gesetze wurden von Kolonialmächten eingeführt. Mhm. Du hast in deinem Podcast betont, Queerness gab es in der tamilischen Kultur schon immer. Was hast du da über queeres Leben entdeckt und warum ist der Blick aufs Vorkoloniale für dich so empowernd?
The tricky thing ist, es gibt immer noch Überreste davon, die wir jetzt sehen. Also es gibt Gottheitsfiguren, die Hälfte-Hälfte zum Beispiel gezeigt werden. Das heißt, ne, wenn eine Person aber Hälfte-Hälfte gezeigt wird, irgendwie eine Brust und eine ohne oder so, oder auch klamottenmäßig, dann sehe ich das ja jetzt in unserer Zeit, sehe, da ist ein Überrest davon und ich hasse Hypokratie. Es braucht bei mir so eine gewisse Wut, um kontern zu können und um daraus Kraft zu schöpfen, merke ich für mich jetzt einfach. Kann auch ungesund sein, aber works for me. Und die habe ich ja quasi mein Leben lang gemerkt, dass es da irgendwie, ne, also kognitive Dissonanz sagt man ja. Ich sehe etwas und gleichzeitig wird mir gesagt, hä, ich sehe, es gibt sowas wie Kamasutra, das kommt da ganz grob gesagt aus dem Bereich. Wie kann es dann sein, dass wir so restrictive als Kulturin sind da? Ergibt irgendwie keinen Sinn. Und daraus kommt dann überhaupt da weiter forschen zu wollen, weiter wissen zu wollen oder so. Und wenn man sich so Filme, die in älteren Zeiten spielen oder auch einfach die Götterbilder und so anguckt im Hinduismus, die sind sehr weiblich. Also die haben Schmuck, die haben Schminke, die haben Kopfschmuck, Perlen, Klamotten, glänzt so. Und das wird ja alles weiblich assoziiert. Also das, was mit Weiblichkeit da assoziiert wird, funktioniert ja nicht, weil es haben ja auch männlich definierte Götter getragen. So it doesn't work. So, und wir haben das ja auch in der europäischen Geschichte, ne? Da Strumpfhose und Stöckelschuhe und Kleider von Männern getragen worden sind und es jetzt erst anders verkauft wird und so. Ja, und solche Diskrepanzen sind quasi das, wo ich anknüpfen kann. Oder wo ich mir dann Sachen so rausziehe.
Und das ist ziemlich empowernd.
Gibt Energie, ja. Wenn das jetzt äquivalent zu empowernd ist, dann ja.
Ich glaube, in einer von den letzten Folgen erzählst du auch, dass du Wörter entdeckt hast, die queere Lebensrealitäten beschreiben.
Ja, also es gibt verschiedene CreatorInnen, die entweder selber queer sind oder eben tamilisch, also Sprachbildung wirklich machen, die dann zum Beispiel zum Pride Month oder auch einfach so gepostet haben, welche Begriffe es wofür gibt. Und im Tamilischen ist es generell so, dass nicht immer alles aus dem Englischen oder aus einer anderen Sprache gezogen wird. Für den Sprachgebrauch ja, aber die Wörter haben dann immer noch für den, also so Hochtamilisch, sage ich mal, haben die dann eine eigene tamilische Wortschöpfung. Zum Beispiel sage ich jetzt mal E-Mail. Natürlich sagst du im Sprachgebrauch E-Mail, weil Englisch viel gesprochen wird, aber das richtige Ding heißt, glaube ich, irgendwie sowas wie Blitzbrief oder so. Und das Gleiche gibt es eben auch für queere Lebensrealitäten, für Homosexualität. Ich kenne die Wörter jetzt alle nicht, deswegen kann ich dir das jetzt nicht also Wort für Wort so übersetzen. Aber wenn es diese Wörter gibt, muss es ja irgendwann einen Bedarf gegeben haben, dass es diese Wörter gibt. Und wenn es diese Wörter schon länger als, sagen wir, 50 Jahre gibt, dann sind wir schon vorkolonial.
Mm.
Und das reicht mir, sage ich jetzt mal schon, um dann für mich zu sagen, ja, was wollt ihr überhaupt mit, das geht hier nicht und so.
Du bist in einer tamilischen Familie aufgewachsen, lebst als queere Person in Deutschland und erlebst Rassismus im Alltag. Wie navigierst du diese unterschiedlichen Ebenen von Zugehörigkeit und Ausgrenzung?
Ich weiß es doch auch nicht. Also für mich ist eben dieses Bubble-Ding wirklich immer wieder etwas. Also ich fühle mich nicht in klassischen als Flinter ausgeschriebenen oder als BIPOC ausgeschriebenen oder als weiß ich nicht ausgeschriebenen Spaces wohl, weil ich oft das Gefühl habe, dass das eben auch so ein bisschen symbolpolitikmäßig ist, weil Intersektionalität einfach noch nicht überall verstanden und gelebt wird. Ist einfach so. Entweder findest du Klassismus oder du findest Rassismus oder du findest Queerfeindlichkeit oder. Und es gab für mich wirklich bisher nur eine Veranstaltung, das war eine Woche, da habe ich ein Leadership-Programm in Berlin gemacht. Das war so ein Programm von Sedela und NDO und Lead Forward in Berlin, wo BIPOCs für eine Woche zusammengekommen sind und eben über Leadership-Themen gesprochen haben. Und man musste sich da mit einer eigenen Idee bewerben, was man gerne umsetzen würde, wenn man alle Ressourcen, die man bräuchte, hätte. So. Das war die einzige Runde in meinem Leben bisher, wo ich mit jeder Person in der Gruppe auch relaten konnte, wo es mindestens einen Kontaktpunkt in irgendeiner Weise gibt. Entweder chronisch krank oder queer. Wir hatten sogar eine andere tamilische Person da, das passiert sonst nie. Ne? Also das hatten wir auch. Wir hatten auch noch eine indische Person da, das heißt, da war ja auch noch mal ein bisschen Kontaktpunkt. Nicht-binär hatten wir auch. Also es ist ja auch manchmal, dann gehst du in einen Flinter-Space und dann sind das alles Frauen, also F und L und der Rest ist nicht da. Mhm. Oder du gehst in den Beatbox-Space und du siehst B und muslimisch sozialisiert oder muslimisch gelesen. Und dann bist du so als tamilisch und dann auch als Ilim-tamilisch. Man geht unter, ich meine, wie viel wissen überhaupt, was tamilisch ist? Wissen schon viele nicht. Dann sagst du auch noch Ilim-tamilisch, weißt du noch weniger. Und dann hast du auch noch den Genozid-Hintergrund. Genau, und wenn ich in einem tamilischen Space bin, weiß ich nie, ob der sicher ist. Ich war zum Beispiel auch bei einer Veranstaltung, die hieß Für Flinter. Das waren alles Frauen. Da wurden nicht mal Pronomen abgefragt. Da wurde gar nicht verstanden und aufgenommen, dass hier eine Person ist, die nicht die gleichen Pronomen benutzt wie alle anderen im Raum. Und ich beobachte halt, wie diese Begriffe genommen werden für Empowerment Spaces. Auch das Wort Empowerment wird genommen. Deswegen war ich gerade auch so ein bisschen reluctant zu sagen, ob mich etwas das empowert oder nicht. Und dann wird es da irgendwo draufgeschrieben und dann sind die total unaware, was eben intersektionale Awareness angeht. Und sowas ist halt schwer zu navigieren. Mhm. Spielt wohl auch mit rein, warum ich eher wenig neue Leute kennenlerne. Mhm. Ja.
Ich muss gestehen, erst durch dich habe ich erfahren, was Medientraining ist. Mhm. Du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Eltern und Fachkräften. Was ist diese Arbeit und warum ist sie besonders wichtig?
Also ich habe ja selber in einer Jugendredaktion angefangen, Journalismus zu lernen. Und das war für mich ein super Einstieg, weil ich sonst die Ressourcen nicht gehabt hätte, irgendwie da reinzukommen. Ne? Also ich saß irgendwann zu Hause, bei uns läuft 24/7 Radio und ich dachte, wie machen die das da eigentlich? Und du kommst halt, wenn du keinen Führerschein hast und nicht 18 bist, kommst du in diese Business nicht rein. Du kommst nicht ohne Kontakte rein, etc. pp. Meine Stadt hatte diese Option mit einer Jugendredaktion, mit einem Mediencamp. Das war gefördert von der Landesanstalt für Medien, die halt öfter auch solche Programme fördert. Und das sind einfach Sachen, meine damalige Bubble, die erfährt sowas nicht. Und es war halt so, dass die Person, die die Jugendredaktion damals geleitet hat, eben selber eine nicht deutsch-deutsche Person ist. Und dann viel eben in diese Communities reingegangen ist. Dann noch ein Volkshochschul-Connection hatte. Volkshochschule hat oft Anbindung ja an viele andere International Groups. Und da dann gezielt auch Leute gesucht hat und so. Und ich habe ziemlich schnell dann auch gemerkt, also als ich dann schon ein bisschen länger da war, habe ich dann auch immer, wenn neue Leute da waren, denen das beigebracht, dass ich das erstmal cool fand. So Lehrer konnte ich mir nie vorstellen. Ich habe in der Tamilschule unterrichtet, fand ich jetzt nicht so geil. Aber mehr wegen der Rahmenbedingungen, dass Leuten etwas beibringen selber, also macht mir Spaß einfach. Dann habe ich auch ziemlich schnell so einen Medientrainerschein gemacht, also so eine Weiterbildung dafür, wo wir dann auch ein bisschen methodisch was gelernt haben und ja, einfach anderen Leuten beigebracht, wie es geht. Sehr oft, also gerade bei Gleichaltrigen, beim Campusradio zum Beispiel, habe ich sehr positives Feedback dann auch zurückbekommen, dass die Leute halt verstanden haben, was ich denen erzählt habe, dass die einen besseren Durchblick jetzt haben, dass die wissen, ne, verstehen, wie Radiomachen funktioniert und was daran wichtig ist und so. Und habe dann einfach gemerkt, ja, das macht Bock. Und dann die Kombination, ich bin nur durch Medienkompetenzbildung, die zugänglich für alle war, reingekommen auf diesen Medientrichter. Das müssen andere Leute auch irgendwie haben, kriegen, ran können, weil sonst kommst du in die Medienbranche nicht rein. Das ist einfach so. Und unabhängig davon, ob du in die Medienbranche willst oder nicht, leben wir in einer Zeit, in der ne, Media Literacy, Medienkompetenz einfach so wichtig geworden ist, die in der Schule nicht gelehrt wird. Das ist einfach so. Wenn eine Lehrkraft keinen Plan hat, keinen Bock hat oder keine Zeit hat, funktioniert das nicht. Und meistens sind 1 bis 2 bis 3 dieser Sachen gleichzeitig dann, ne? Also 2 bis 3 Sachen gleichzeitig irgendwie da. Ja, deswegen versuche ich dann, da irgendwie Alternativangebote, ne, kostenlos vor allem für Kinder und Jugendliche anzubieten irgendwie und merke aber auch, dass es jetzt gerade schon ein bisschen schwierig ist, weil ja alles, was so Demokratie fördert, ist halt gerade, ne, also Förderungen werden überall entzogen und wir finden es gerade mit dem Verein, mit dem ich zusammenarbeite, ist es dann auch zum Beispiel schwer, da eine gute langfristige Förderung für zu finden. Und dann läuft es immer über so kleinere Projektanträge und so, dass wir dann Sachen anbieten können. Und auch da merke ich, also wenn Kinder selber verstehen, was sie da machen, selber was recherchieren, das dann einsprechen und sich das dann angucken und dann stolz sind, geilstes Gefühl ever.
Gibst du manchmal Workshops in Schulen?
Also ich mache eine Schul-AG und wenn ich angefragt werde, klar, dann auch in Schulen, ja. Also ich fange jetzt zum neuen Halbjahr einmal eine feste Schul-AG an. Ich war auch schon in einer anderen Schul-AG zu Besuch, um quasi etwas, was die da gemacht haben, als Medienprojekt umzusetzen. Projektwochen und sowas geht auch. Aber da ist es auch wieder, wann passt es in den Lehrplan und wer bezahlt das? Mhm. Und das ist ganz oft nicht geklärt und dann geht es um was halt auch nicht so gut.
Mhm. Abby, wie ist es für dich, als queere Person auf Color in Köln bzw. in Deutschland zu leben?
Also Köln ist, glaube ich, eigentlich ganz chillig. Ist nicht Köln irgendwie die freundlichste Stadt für queere Leute weltweit oder so? Aber wie ich gerade gesagt habe, ne, also einfach nur queer zu sagen, wen meinen die? Wenn ich in queere Business-Netzwerke gehe, alles white, gay, cis, men. Mhm. Und dann middle-aged und drüber. Nein, danke. Meistens nein, danke. Gibt ein paar, die korrekt sind, die sich auch wirklich intersektional informieren und so, aber davon habe ich noch nicht so viele getroffen. Und ich finde es sehr schwer, dieses Abgrenzen und Nicht-Abgrenzen zu machen und tendiere, glaube ich, momentan dazu, dass Real-Life-Abgrenzung online keine Abgrenzung passiert. Und entsprechend ist es dann auch in Ordnung, so für mich jetzt gerade in Köln zu leben. In Deutschland muss ich sagen, also wir treffen uns ja jetzt gerade in München. Ich bin gerade zum Urlaub hier unten in Bayern. Das erste Mal in Bayern. Und ich hatte voll Bedenken, hier hinzukommen, weil wir halt auch, also jetzt nicht nach München, sondern wir waren so in Bad Reichenhall, im Königssee, halt so kleinere Orte. Und ich hatte voll Bedenken und Schiss, dass es halt irgendwie, ne, ich habe zu meiner Beziehungsperson immer gesagt, ey, alleine laufe ich hier nicht rum, weil du dabei bist und wir dann durchgehen, als was wir durchgehen, ist das okay. Aber lass mich nicht alleine, weil ich einfach Schiss hatte. Also du siehst online, wie Leute angegriffen werden, wie Leute angespuckt werden, einfach random, ohne dass du was provoziert hast oder so. Ich habe auch noch so ein Kuffierteil an meiner Tasche, wo ich mir auch denke, nö, nehme ich jetzt aber auch nicht ab dafür. Das sehe ich jetzt auch nicht ein. Ich glaube, hat aber sowieso keiner gecheckt, was das ist, weil man hier wahrscheinlich so keinen Plan davon hat. Es ist einfach nervig. Und dann denke ich aber auch, ja gut, woanders ist es auch nicht besser. Ne? Also dann kannst du auch in Köln bleiben und gut ist. Und NRW ist ja auch einfach so diverseste Bundesland. Ich bin immer damit aufgewachsen, dass es alles gibt. Und deswegen fühle ich mich per se in NRW jetzt, sage ich mal, wohl. Aber so dieses, ja, ich wandere jetzt aus. Ja, wohin soll ich denn auswandern? Meine Eltern sind auch schon hierhin geflohen. Es ist nirgendwo wirklich besser. Und hallo, Ressourcen, Geld, wer hat sowas? Ist ja schon schwer genug, hier gerade einen Job zu finden und der unbefristet ist. Also ich weiß ja jetzt nicht mehr, ob ich nächstes Jahr noch einen Job habe. So, und deswegen ist halt da.
Mm. Gibt es etwas in Deutschland, das du dir für queere POCs wünschen würdest?
Ich würde mich zum Beispiel selber gar nicht unbedingt bei POC mit reinzählen. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, du fällst als tamilische Person halt überall so durchs Raster, was Communities, Ansprachen und Zielgruppen und so angeht. Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen von den Leuten, die sagen, dass sie BIPOC Spaces sind oder POC sind, dass die ihre eigene Herkunftsgeschichten vom Land und dessen Politik her und so kennen, Intersektionalität halt verstehen und dass halt auch unter BIPOC sehr viel Rassismus existiert und der ansprechbar wird. Und da sage ich auch wieder, dieses RISE-Ding war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass innerhalb einer Gruppe, die als BIPOC bezeichnet wurde, Rassismus angesprochen wurde, geklärt wurde und man am Ende da halbwegs weiter arbeitsfähig rausgegangen ist. Was heißt halbwegs? Wir sind schon da arbeitsfähig wieder rausgegangen. Also ich habe noch nicht erlebt, dass du das irgendwo ansprechen kannst, ohne dass dicht gemacht wird, ohne dass Whataboutism oder sowas vorgeworfen wird oder wir sind ja alle davon betroffen, wir müssen hier keine Oppression Olympics spielen. Ich finde es auch nicht gut, dass man das aufmachen muss, aber manchmal gibt es die einfach und wenn man das nicht anerkennt, dass es die gibt, nicht die Oppression Olympics, sondern Unterschiede darin, wer wie betroffen und anfällig für Diskriminierung bei bestimmten Sachen ist als andere, braucht man da kein Safe oder Safer Space draufschreiben, ganz ehrlich. Weil das ist nämlich wieder so ein Buzzword, der einfach zu 85% eigentlich für mich bisher nicht so war. Mhm.
Danke.
Gerne.
Abby, gibt es etwas anderes, das du gerne in diesem Podcast teilen möchtest?
Ich bin nicht so scheiße, wie ich klinge, ne? Also ich hasse nicht nur alles. Ich kann auch Spaß haben manchmal. Nee, aber ich merke das halt selber, dass wenn wir einfach Fässer aufmachen, die mit Diskriminierung, mit, ich weiß auch nicht alles, ja? Also ich lasse mich auch korrigieren. Vielleicht habe ich dann auch erstmal Ablehnung, aber like, I'll come around. Aber ich erleb nicht oft genug, dass das auf der anderen Seite so ist. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass andere Leute das vielleicht bei mir auch so erlebt haben. Aber ich finde einfach, wenn man irgendwie ein Kollektiv ist, ein Verein ist, eine Veranstaltung plant, einen Raum für Leute aufmachen möchte und dann eben nicht offen für diese Kritik oder so ist, dann funktioniert das einfach nicht. Und jetzt, während ich dir diese ganzen Sachen so gesagt habe, dachte ich auch so, boah, klingt jetzt aber auch wirklich so, als würdest du alles scheiße finden, ne? Und also ich jetzt. Und es ist aber einfach so, dass ganz viele Sachen problematisch sind und da nicht drüber gesprochen wird. Und dann nutze ich halt auch die Gelegenheit, wenn mich mal einer fragt, ne?
Preach. Voll gut, dass du das machst. Es gibt auf jeden Fall was, das ich gerne sagen möchte. Schaut unbedingt auf Abys Instagram-Profil vorbei. Dort setzt sich Abby gegen Rassismus und Transfeindlichkeit ein, kommentiert aktuelle Themen mit Fachwissen und teilt persönliche Einblicke aus dem Alltag. Abby, zum Schluss, hast du vielleicht Lust auf einen Quickie mit mir? Es geht nicht um Sex, sondern um eine Fragenreihe, die du kurz und knackig beantworten darfst.
Sehr gerne.
Cool, let's go. Die Qualität, die du bei einer Person am meisten schätzt.
Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln.
Deine größte Qualität.
Mein Hirn.
Was macht dich glücklich?
Momentan basteln, ja, komm.
Was hat dich letztens stolz gemacht?
Basteln.
Ein Lied, das du gerade gerne hörst.
True Believer von Hayley Williams.
Eine Person, die du attraktiv findest.
Ja, jetzt müssen wir dann doch das Label draufsetzen. I'm kind of in the A-Space. Deswegen finde ich Leute jetzt nicht so on this way attractive, you know?
Alright.
Aber nein, warte, Hayley Williams, lol. Was will ich eigentlich? Also wenn, dann Hayley Williams.
Einen Content, den du empfehlen würdest.
Boah, es gibt so viel Gutes. Nachrichten kuratieren können, ist auch eine Kompetenz, die wir brauchen. Ich würde jetzt mal tatsächlich Nadja Sabura einfach wieder sagen und von da aus findet man ganz viel. Aber von mir aus findet ihr auch ganz viel. Nur mal so nebenbei.
Und ich empfehle auf jeden Fall deinen Podcast. Dein Lieblingsgericht?
Riepam, das sind so Reismehl-Stringhoppers mit Katrikai-Curry oder Wendikai-Curry, also entweder so rotes Auberginen-Curry oder Okra-Curry. Mhm. Dazu Perpe, also Linsen, rote Linsen. Und dann so Sambal, das ist so Kokos-Chili-Flocken-Something.
Jetzt habe ich voll Hunger, ey. Ein großer Wunsch von dir.
Wieder Journalismus machen können, professionally.
Deine Stimmung jetzt gerade?
Gemischt. Also ich glaube, es sind gerade viele Sachen.
Mhm. Abby, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dazu beiträgst, die Stimme queerer Menschen lauter zu machen.
Danke für die Einladung und auch für die Fragen.
Ich habe mich sehr gefreut.
Ich auch, danke.
Ciao.
Tschüssi.